So, dann geht's weiter. Ja, also das sind die vier Bedingungen und wir werden uns in der Regel darauf konzentrieren, nur nach diesem zyklischen Warten zu suchen. Ja, weil wir werden überhaupt nur Situationen betrachten, in denen diese ersten drei Bedingungen immer erfüllt sind, weil alles andere dann wenig Sinn ergibt. Und deswegen werden wir halt schauen, wie kriegen wir dieses zyklische Warten in den Griff. Ja, eine Möglichkeit ist, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt nur zwei Ressourcen hat, diese Graphen zeichnet, wie wir die schon gesehen haben, mit diesen Kästchen und guckt, was da mit Überlappungen ist, weil das wird darüber auch erkennbar sein. Aber es gibt noch eine andere Methode. Und zwar kann man einen sogenannten Ressourcenzuordnungsgraphen zeichnen. Ja, das ist im Prinzip das, was wir in diesem kleinen Beispielbild schon mal hatten. Also die Idee ist, dass wir Prozesse und Ressourcen irgendwie als Kästchen oder als Kreise einzeichnen. Also Prozesse in der Regel als Kreis und die Ressourcen als Rechtecke. Und dann malen wir Pfeile von Prozessen zu Ressourcen beziehungsweise von Ressourcen zu Prozessen, um auszudrücken, dass eine Ressource schon gehalten wird von einem Prozess oder dass der die anfordert und im Moment nicht kriegen kann. Ja? Und ein Pfeil, der von einer Ressource zu einem Prozess geht, das soll ausdrücken, die Zuordnung ist schon erfolgt, also der Prozess hat erfolgreich mit Lock praktisch diese Ressource reserviert. Und ein Pfeil in die umgekehrte Richtung, hier auf den Folien werde ich das immer grün malen, das soll praktisch bedeuten, das ist eine Anforderung, der Prozess hätte gerne die Ressource und kann sie im Moment nicht kriegen. Das heißt, so einen grünen Pfeil von einem Prozess zu einer Ressource werden wir immer nur dann sehen, wenn aus der Ressource auch noch ein schwarzer Pfeil rausgeht zu irgendeinem anderen Prozess. Ja, weil wenn da kein Pfeil rausgehen würde, dann wäre ja diese Anforderung erfüllbar und dann würden wir das gar nicht hinmalen. Ja, also mit einer Anforderung ist immer gemeint etwas, was praktisch dann blockiert, weil es im Moment nicht gewährt werden kann. Und wenn wir nochmal das Minimalbeispiel anschauen, dann sehen Sie hier die beiden Prozesse. Jeder Prozess hat eine Ressource, das sind die schwarzen Pfeile. Und die grünen Pfeile sagen, er will auch noch die andere Ressource haben. Und das ist genau das, was man hier jetzt auch sehen kann, wobei jetzt hier praktisch die gestrichelten Pfeile sind die schwarzen und die nicht gestrichelten, die durchgezogenen, sind die grünen in diesem Beispiel. Ja? Und das Schöne an diesem Ressourcenzuordnungsgraphen ist, wenn Sie es hinkriegen, so einen Kreis zu zeichnen, wie das hier zu sehen ist, auch mit mehr Prozessen und mehr Ressourcen, wenn irgendwie ein geschlossener Kreis entsteht, der gerichtet ist. Ja, also die Pfeile müssen alle in der gleichen Orientierung sein im Kreis, ein gerichteter Kreis. Dann wissen Sie, es ist ein Deadlock da. Ja, das wird dann äquivalent sein. Wenn Sie einen Deadlock haben, haben Sie einen Kreis. Wenn Sie einen Kreis haben, haben Sie einen Deadlock. Und das werden Sie dann spätestens in der Probeklausur nochmal wiedersehen, weil das auch eine Standardaufgabe ist, malen Sie den Ressourcenzuordnungsgraph. Wir schauen uns das an im Beispiel mit dem Philosophen. Da kann man nämlich sehr schön dieses ursprüngliche Bild, was ich Ihnen da gezeichnet hatte, das kann man direkt umsetzen in so einen Ressourcenzuordnungsgraphen. Und dann können Sie hier genau sehen, das Szenario ist ja, jeder Prozess hat seine, welche Gabel hat er schon genommen? Seine Rechte, genau. Jeder hat seine rechte Gabel schon genommen. Und hier nochmal, also als Beispiel hier Philosoph 1, der hat schon Gabel B. Ja, das sieht man jetzt hier, von der Ressource B geht ein Kreis zum Prozess 1. Ja, und gleichzeitig braucht der erste Philosoph auch die linke Gabel, das ist das A. Also gibt es hier einen grünen Pfeil vom Prozess zur Ressource. Und das ist jetzt bei jedem der Prozesse so und bei jeder der Ressourcen. Und wenn Sie es anschauen, sehen Sie halt, es ist ein Kreis entstanden. Und der ist auch gerichtet. Ja? Sie können einmal irgendwo anfangen und komplett den Pfeilen folgen, immer richtig orientiert und kommen wieder zum Ausgangspunkt zurück. Also haben Sie einen geschlossenen, gerichteten Kreis. Gut, das ist bisher nur die, ich sag mal, einfache Variante für Ressourcen, die nur einmal vorkommen werden. Wir werden jetzt auch noch ein Beispiel sehen, wo wir mehrfach Ressourcen haben. Um das nochmal ein bisschen ins richtige Bild zu bringen, diese Ressourcen, die es nur einmal gibt, das entspricht praktisch etwas, was Sie mit einem Mutex sperren. Ja, also etwas, wo Sie Lock und Unlock sagen können, weil es eben etwas genau einmal gibt. Daneben haben wir ja noch die Semaphore gehabt, wo Sie mit einem Startwert anfangen und zum Beispiel sagen, Semaphore wird auf 3 initialisiert. Das bedeutet dann, wenn wir wieder in Ressourcen denken, dass es irgendwas dreifach gibt. Ja, sodass praktisch 3 Prozesse erfolgreich das anfordern können und ein Vierter, der es dann auch noch versucht, der wird dann scheitern. Und das entspricht jetzt hier auch einer Variante des Ressourcenzuordnungsgraphen, wo wir eben hingehen und sagen, es gibt mehrfach verfügbare Ressourcen. Für jede Ressource müssen Sie dann praktisch sagen, wie oft gibt es die. Und das zeichnen Sie dann so ein, dass Sie auch wieder ein Rechteck zeichnen für die Ressource an sich und dann malen Sie so viele Pünktchen da rein, wie Sie an Vielfachheit praktisch dieser Ressource haben. Also dieses Ding würde jetzt heißen, es gibt 2 Instanzen der Ressource, um die es geht und deswegen malen wir da 2 Punkte rein. An der Darstellung vom Prozess ändert sich nichts. Ja, ein Prozess ist halt immer noch nur einmal da, der wird auch wieder als Kreis gezeichnet. Und ein bisschen aufpassen muss man bei der Zeichnung jetzt bei der Belegung. Weil hier gehen wir jetzt hin und malen, wenn ein Prozess eine Ressource erfolgreich belegt hat, nicht mehr den Pfeil einfach von dem Rechteck zu dem Kreis, sondern wir können praktisch auswählen, welchen von diesen Punkten einer reserviert hat. Ja. In diesem Fall haben wir eben eine zweifache Ressource und eine davon hat P und die andere ist noch frei. Und wenn Sie das so zeichnen, dann sehen Sie halt direkt, dass es noch freie gibt. Ja, die Alternative wäre ja irgendwie sowas, dass Sie hier auch Ihre zweifachen Ressourcen haben und dann zum Beispiel das so einzeichnen. Und ich meine, das ist immer noch übersichtlich. Sie sehen, aus dem Ding geht ein Pfeil raus und es sind 2 Bullets drin. Also wäre immer noch klar, eine ist noch frei. Aber wenn Sie sich vorstellen, dass Sie das machen mit 7 Punkten drin und 5 Pfeilen raus, dann wird es halt unübersichtlich. Und wenn Sie extra angeben, von welchem das kommt, dann können wir hier jetzt noch das zweite einem anderen Prozess zuordnen. Ja, dann kann man an so einem Bild direkt erkennen, das Ding ist komplett belegt. Bei der Anforderung ändern wir nichts. Die Anforderung zeigt nur auf das Kästchen. Weil bei mehrfach vorhandenen Ressourcen fordern Sie nicht eine bestimmte davon an. Sie können nicht sagen, ich will den oberen Knopf, den oberen Punkt haben, sondern Sie können nur sagen, ich will irgendeine von denen haben. Ja. Und auch hier ist wieder klar, so einen grünen Anforderungsfall kann es nur geben, wenn die vorhandenen Ressourcen komplett belegt sind. Also wenn von allen Pfeile rausgehen. Ansonsten würden wir dieses Bild so nicht zeichnen mit dem Anforderungsfall, weil dann würde die Anforderung einfach sofort erfüllt. Und diese Mehrfachbelegung, die macht uns das Leben jetzt etwas schwerer, weil wir jetzt nicht mehr einfach nach dem Kreis gucken können. Wir werden das immer noch versuchen, denn es ist immer noch so, wenn Sie keinen Kreis entdecken, dann wissen Sie auch, dass kein Deadlock da ist. Ja, das ist also gut. Das Problem ist, wenn Sie einen Kreis entdecken, muss das noch nicht heißen, dass es einen Deadlock gibt. Das liegt eben daran, dass wir jetzt einfach mehrfach verfügbare Ressourcen haben. Wenn Sie sich das Bild hier links erstmal anschauen und die rote Kante wegdenken, ja, dann sehen Sie, hier gibt es da einen Kreis. Nee, da ist kein Kreis drin. Ja, Sie sehen zwar hier so kreisartige Gebilde, auch ohne den roten Pfeil, aber die sind nicht gerichtet. Ja, das ist kein gerichteter, geschlossener Kreis. Ich kann zum Beispiel hier anfangen, hier unten, hier raufgehen, darauf gehen, darunter und dann könnte ich hier diesen Pfeil, wenn ich den falsch rum durchlaufen dürfte, dann hätte ich einen Kreis. Ja, aber ich darf nicht falsch rum, deswegen ist das kein Kreis und auch ansonsten ist da keiner drin. Wenn ich den roten noch dazu nehme, dann sehe ich hier praktisch sogar 2 Kreise. Ich sehe einen äußeren, ja, der hier praktisch lang geht mit der roten Kante. Und ich sehe einen inneren, der nur den rechten Teil benutzt, hier direkt hoch nach P2, weiter hoch und den Kreis schließen. Ja, also in dem Fall habe ich sogar 2 Kreise drin. Und tatsächlich ist dieses Bild mit dem roten Pfeil auch im Deadlock. Aber das Problem ist jetzt eben, auch wenn Sie einen Kreis entdecken, muss es nicht heißen, es ist ein Deadlock da. Und ein Beispiel dafür sehen Sie rechts. Rechts haben wir zwei Ressourcen, die jeweils doppelt vorkommen. Und wir haben hier in der Mitte zwei Prozesse. Die beiden Prozesse und die beiden Ressourcen bilden zusammen einen Kreis. Ja, also in dem ursprünglichen Szenario, wo die Ressourcen nur einmal vorgekommen sind, da würde das heißen Kreis, also Deadlock. Hier ist es aber so, dass hier jetzt die jeweils übrigen Ressourcen von anderen Prozessen gehalten werden, die nicht Teil dieses Kreises sind. Und deswegen ist das ganze System nicht im Deadlock. Ja, weil in dem Moment, wo der Prozess 4 diese Ressource wieder freigibt, und der ist ja nicht durch irgendwas blockiert, der hat keine Anforderungen an irgendwas anderes. Der hat zwar die Ressource gerade, aber der ist nicht blockiert, der kann arbeiten, irgendwann gibt er die wieder frei. Wenn der die freigegeben hat, dann ist diese Ressource hier unten, ist praktisch wieder verfügbar einmal, und dann kann P2 die bekommen, ja, dann wird aus dem grünen Pfeil ein schwarzer in der anderen Richtung und dann ist der Kreis auch weg. Ja. Also das Beispiel braucht praktisch diese Pfeile zu den Prozessen P3 und P4 nur dafür, damit ich diese grünen Pfeile hier einzeichnen kann. Ja, wenn ich, man könnte jetzt sagen, warum brauche ich die überhaupt? Ich könnte ja auch als Beispiel einfach nur hier diesen Kreis nehmen und die Prozesse P3 und P4 weglassen. Aber da hatte ich Ihnen gesagt, dann könnte ich eben diesen grünen Pfeil nicht einzeichnen, weil dann wäre sofort hier unten diese Ressource verfügbar. Na, ich muss also, um Ihnen ein Minimalbeispiel zu geben, muss ich eins nehmen, wo die zusätzlich noch vorhandenen Ressourcen gerade von irgendwelchen anderen Prozessen blockiert sind. Aber in dem Moment, wo die ihre Nutzung aufgeben und die Ressource zurückgeben, geht praktisch dieser grüne Pfeil hier sofort weg. Oben ist dasselbe, wenn P3 die Ressource zurückgibt, dann wird sofort der grüne Pfeil von P1 zu R1 wird umgekehrt und schwarz. Ja, und egal, was davon zuerst passiert, beides sorgt dafür, dass der ursprüngliche Kreis weg ist. Ja, das heißt, zusammenfassend eigentlich nur, wenn Sie einen Ressourcenzuordnungsgraph machen für Ressourcen, die mehrfach vorkommen können, dann können Sie nur argumentieren, kein Kreis bedeutet kein Deadlock. Wenn Sie einen Kreis sehen, sind Sie noch nicht schlauer. Jetzt wollen wir natürlich generell diese Deadlocks irgendwie erkennen. Und wenn wir sie erkennen, dann ist auch die Frage, was macht man jetzt damit? Ja, also das heißt, die Idee ist, wir werden erstmal nichts dagegen unternehmen, dass es überhaupt irgendwie zu Deadlocks kommt. Wir lassen das System durchaus in so einen Zustand reinlaufen, wollen dann aber immer wieder mal schauen, ja, wir gucken uns die aktuelle Situation mit Prozessen und Ressourcen an und fragen einfach, ist das System gerade im Deadlock? Ja, und wenn wir das festgestellt haben, dass so ein System in den Deadlock reingelaufen ist, dann wollen wir irgendwas dagegen tun. Ja, zum Beispiel einfach alle Prozesse beenden, die an dem Deadlock beteiligt sind, damit das Restsystem gescheit weiterarbeiten kann. Und da werden wir uns einen etwas formalen Algorithmus anschauen, der drei Datenstrukturen verwendet. Das erste ist eine Belegungsmatrix. In einer Belegungsmatrix haben wir praktisch in Zeilen und Spalten die Ressourcen und Prozesse angeordnet. Das meint eine systemweite Darstellung. Also sämtliche Prozesse und sämtliche Ressourcen, die es irgendwie gibt, würde in einem echten System natürlich relativ umfangreich werden. Und in der Belegungsmatrix steht dann drin, inwieweit da gerade eine Nutzung ist. Ja, das wird etwas sein, wo wir auch mehrfach vorhandene Ressourcen berücksichtigen. Das heißt, in der Matrix stehen dann Zahlen. Wenn ein Prozess eine bestimmte Ressource gar nicht braucht, ist da einfach eine Null drin, wenn er die nicht belegt. Und ansonsten halt eine Zahl ab 1, ja, abhängig davon, wie viele von diesen Ressourcen er angefordert hat. Dann wird es einen Ressourcenrestvektor geben, da steht drin, was aktuell noch verfügbar ist. Verfügbar heißt, wenn ich das anfordere, dann kriege ich das auch, weil es halt da ist. Und außerdem gibt es noch eine Anforderungsmatrix, die entspricht praktisch diesen Pfeilen in der anderen Richtung, ja, und sagt, wie viel von den Ressourcen brauchen die Prozesse noch zusätzlich, um weiterarbeiten zu können. Das Ganze ist dann ein bisschen formalisiert. Wir nennen also die Prozesse P1 bis Pn, ja, haben wir N wie Nordpol Stück davon. Dann sagen wir, es gibt M verschiedene Ressourcen, die nennen wir auch wieder R1 bis Rm. Und jetzt müssen wir irgendwie ausdrücken, wie viele es davon gibt. Und das nennen wir für jede Ressource Ri, sagen wir die Zahl Ei, die sagt aus, wie viel es davon gibt. Ja, also E wie exists oder sowas. Und dann kriegen wir praktisch einen Ressourcenvektor E, der die insgesamt im System verfügbaren Ressourcen beschreibt. Der Ressourcenrestvektor A, der sieht genauso aus, nur da steht an jeder Position drin, wie viele sind gerade noch frei. Und die Belegungsmatrix C ist jetzt so ein großer Matrixblock halt, wo, was ich schon beschrieben habe, einfach drin steht, wie viele Ressourcen vom Typ J belegt der Prozess I gerade. Das sehen wir aber gleich im Beispiel, das ist übersichtlicher, wenn man ein Beispiel sieht, als jetzt diese formale Definition anzuschauen. Und neben der Belegungsmatrix gibt es noch eine Anforderungsmatrix R, die sieht im Prinzip genauso aus, nur da steht eben nicht drin, was habe ich schon aus Sicht eines Prozesses, sondern was brauche ich noch. Okay, ein relativ sinnfreies, also inhaltlich sinnfreies Beispiel, weil wir hier als Ressourcen eine Reihe von ISDN-Karten, Streamern, Scannern und DVD-Brennern haben. Ja, und die Vorstellung, dass irgendwelche Programme ganz viele von diesen Dingen gleichzeitig brauchen, ist jetzt nicht wirklich irgendwo hinführend, aber es ist halt ein mögliches kleines Beispiel. Und wir haben drei Programme. Ja, Sie sehen, die Zeilen in den Matrizen sind praktisch so angeordnet, dass in der ersten Zeile der erste Prozess drin steht, dann der zweite und dann der dritte Prozess. Ja, und in den Spalten sehen wir jeweils die Ressourcen. Das heißt, erstmal hier der Vektor E, der gibt uns eben an, was gibt es überhaupt im System. Es gibt eine ISDN-Karte, drei Streamer, zwei Scanner und vier DVD-Brenner. Ja, das ist einfach die Vorgabe. Und wir sehen auch die aktuelle Belegung. Die aktuelle Belegung sagt zum Beispiel, der erste Prozess, der hat hier fast überall Nullen stehen, nur an der zweiten Position eine 1, das heißt, der hat einen Streamer belegt, ja, in dieser Darstellung. Während der zweite Prozess praktisch die eine ISDN-Karte und zwei DVD-Brenner reservieren konnte. Ja, und so geht es dann weiter. Das heißt also, Sie können hier innerhalb der Spalten können Sie die Summe bilden. Und da muss immer ein Wert rauskommen, der kleiner gleich der Anzahl der überhaupt verfügbaren Ressourcen ist. Ja, weil es kann nicht sein, hier haben wir zum Beispiel bei den Streamern, da gibt es insgesamt drei von, einen hat der erste Prozess, zwei hat der dritte Prozess, kann nicht sein, dass jetzt noch irgendwo nochmal eine 1 steht, weil dann wären insgesamt 4 von 3 vergeben, ne? Das kann nicht sein. Und wenn Sie das hier aufaddieren und dann praktisch abziehen von dem insgesamt verfügbaren, dann kriegen Sie das raus, was noch über ist. Und das, was noch über ist, das steht hier im Ressourcenrestvektor. Ja, der hat jetzt da den Wert 0012 und das können Sie einfach überprüfen. Nehmen wir die letzte Position zum Beispiel. Es gibt insgesamt 4 davon. Hier sehe ich in der Matrix, 2 sind vergeben, 4 minus 2 ist 2. Darum steht da die 2. Ja, ein Beispiel, wo mehr addiert wird oder subtrahiert wird, beim Streamer. Streamer gibt es insgesamt 3. Hier ist einer, da stecken noch 2. Muss ich 3 insgesamt abziehen, bleibt nichts über, sehe ich auch im Restvektor 0, ja, mehr ist nicht da. Und die Anforderungsmatrix enthält jetzt eben die Informationen, was so ein Prozess noch braucht, um weitermachen zu können. Und das bedeutet praktisch, wenn ich mir das hier für den ersten Prozess anschaue, dann braucht er hier noch eine ISDN-Karte und zwei DVD-Brenner. Das entspricht praktisch so einer Art Lock oder Down Funktionsaufruf, um irgendwie an die Ressourcen ranzukommen. Ja? Also Down haben wir es nicht genannt, Wait, wie bei den Semaphoren. Ja? Der würde praktisch zweimal Wait DVD-Brenner machen und einmal Wait ISDN-Karte und wir wissen nicht, in welcher Reihenfolge. Das sind einfach die maximalen Anforderungen, die der noch stellen wird und die wir jetzt versuchen wollen, irgendwie zu erfüllen. Okay, wir werden jetzt Folgendes machen. Ich gehe erstmal zu dem Beispiel und nicht zu der allgemeinen Beschreibung von dem Algorithmus, weil es verständlicher wird, wenn wir uns erstmal das Bild angucken. Wir fangen immer an mit so einer Darstellung, wo wir alles drinstehen haben. Ja, die Belegungsmatrix, die Anforderungsmatrix, die Gesamtressourcen, die werden wir in der Regel nicht brauchen, die stehen hier nur der Vollständigkeit halber drin, weil die ergeben sich ja zum Beispiel aus der aktuellen Belegung und dem Rest. Ja, ich habe sie hier nur mitgeführt, damit man es immer einen Überblick hat. Und hier stehen noch die aktuellen Verbliebenen drin, ja, die verfügbaren. Und was wir jetzt machen ist, wir wollen irgendwie einen Ablauf der Prozesse simulieren, wo es den Prozessen der Reihe nach gelingt, ihre Maximalforderung zu stellen und dann alle Ressourcen zurückzugeben. Ja, weil wenn das funktionieren kann, wenn ich praktisch einen Prozess auswählen kann, der seine verbleibenden Forderungen erfüllt kriegt, dann hat er ja für einen Moment alle Ressourcen, die er braucht. Ja, dann nehme ich einfach an, dass er irgendwas damit macht und dass er, wenn er fertig ist, alle zurückgibt. Und dann kann ich den praktisch aus dem System rausschmeißen, der wird dann schon mal nicht Teil eines Deadlocks sein, weil indem ich den auswähle, kann ich halt das System vernünftig laufen lassen. Und das ist jetzt hier passiert. Wir haben jetzt hier geguckt, von den Anforderungen, die die im Moment noch stellen, wenn ich mir den ersten Prozess angucke, der braucht die 1002. Ja, das kann er nicht kriegen, weil der Restvektor ist 0012. Der könnte zwar hier von der vierten Ressource was kriegen, das würde genau passen, aber von der ersten nicht, weil der braucht auch die erste Ressource einmal und die ist überhaupt nicht verfügbar. Das heißt, der kommt erstmal nicht in Frage. Ja, den ignoriere ich also. Wenn ich mir den zweiten angucke, der hat dasselbe Problem. Die Anforderung der zweiten Ressource, die kann nicht erfüllt werden, weil 1 größer als 0 ist. Damit ist der auch nicht dabei. Wenn ich jetzt hier unten bei dem dritten dasselbe Problem hätte, dann würde ich den Algorithmus in dem Moment abbrechen. Dann würde ich nämlich direkt am Anfang sagen, keiner der Prozesse kann seine Ressourcenanforderungen erfüllt kriegen und dann würde ich sagen, diese Prozesse sind im Deadlock. So ist es aber natürlich im Beispiel so gewählt, dass die Anforderung von dem dritten Prozess passt. Die kann erfüllt werden von dem da oben. Und jetzt haben wir gesagt, die Simulation sagt praktisch, der Prozess kriegt die Ressourcen und danach gibt er alles frei. Also nicht nur das, was er gerade praktisch im Rahmen seiner Anforderungen bekommen hat, sondern auch darüber hinaus alles, was er vorher schon hatte. Und was bedeutet das? Der hatte vorher die 0210. Ja, jetzt könnte ich einen Zwischenschritt machen und sagen, ich kriege erstmal die 0012. Ja, dann müsste ich die hier drauf addieren, dann hätte ich hier 0222 hätte ich stehen und bei Anforderungen eine komplette Nullzeile. Ja, das wäre praktisch der Zwischenschritt, ich hole mir das, aber ich gebe da anschließend alles eh wieder zurück, deswegen male ich das gar nicht hin, sondern ich sage direkt, das bedeutet praktisch, wenn der seine Sachen kriegen kann, dann gibt er einfach das, was er hier drin hat, zurück. Ja, und zurückgeben heißt, das geht wieder rein in den Vektor mit den noch verfügbaren Ressourcen. Das heißt, ich addiere diese Zeile auf den Ressourcenrestvektor drauf. Ja, das ist von der Logik her klar. Wenn ich das mache, 0210 plus 0012, dann komme ich auf 0222. Ja, also das ist der erste Schritt. Da habe ich praktisch dann einen größeren Restvektor rausgekriegt, weil jetzt dieser unterste Prozess, der ist aus dem Spiel raus. Ja, der hat seine Ressourcen gekriegt, der haben wollte, gibt sie alle zurück und den betrachte ich jetzt nicht weiter. Deswegen streiche ich den auch. Im nächsten Bild ist er durchgestrichen. Und ich aktualisiere auch nicht mehr den Inhalt in der Belegungsmatrix. Ja, ich könnte da jetzt noch 4 Nullen reinschreiben in die Belegungsmatrix, weil er im Prinzip alles weggegeben hat und dann auch bei dem Bedarf, den er noch hat, auch überall Nullen reinschreiben. Man kann das aber auch stehen lassen, wie es ist, oder einfach nur eine leere Zeile mitführen. Einfach nur so einen Strich, um anzudeuten, da war mal eine Zeile. Der Prozess ist raus aus dem Spiel. Und die Logik, wenn ich hier was durchstreiche, ist, was durchgestrichen ist, kann nicht Teil eines Deadlocks sein. Ja, weil die Anforderung war erfüllt. So, dann geht's weiter. Die Situation hat sich geändert, es sind noch zwei Prozesse da und ich muss jetzt wieder gucken, kann ich eine der Anforderungen erfüllen. Da gehe ich wieder von oben nach unten durch die beiden verbliebenen Prozesse durch und beim ersten sehe ich direkt wieder, aha, die 1 bei der ersten Stelle, das geht wieder nicht, ja, das hat sich noch nicht verbessert. Beim zweiten da hat sich oben jetzt das ausreichend verändert, dass es passt. Ja? Also der Wert muss nicht gleich sein, dass es beim ersten Mal genau identisch war mit dem oberen, das war Zufall. Ja? Es reicht einfach, wenn an jeder Position eben ausreichend viele Ressourcen vorhanden sind in dem Restvektor. Das heißt, hier die 0101, die passt in die 0222 rein. Und damit simuliere ich wieder dieses Ressourcen kriegen, Ressourcen zurückgeben. Also muss ich wieder schauen, was hatte der schon? Der hatte schon 1002. Na, die addiere ich wieder drauf auf diesen Restvektor und kriege einen neuen Restvektor, der ist 1224. Ja, ist dasselbe Spiel wie im ersten Schritt, nur dass ich es jetzt mit dem zweiten Prozess gemacht habe. Und außerdem streiche ich auch den zweiten Prozess und sage, auch der ist nicht Teil eines Deadlocks, ja, weil eben die Anforderung erfüllt werden kann. Und jetzt mache ich es noch ein letztes Mal. Und Sie sehen schon, in der letzten Grafik ist alles durchgestrichen. Also dieses System ist insgesamt nicht im Deadlock. Die 1002, die geht jetzt rein in diesen Restvektor 1224. Das passt. Also muss ich dann hier die verbliebenen Ressourcen 0100 muss ich aufaddieren, dann kriege ich da die 1324 und am Ende bleibt nichts mehr über. Ja. Und was mir das sagt, ist, dass das System komplett nicht im Deadlock ist. Also es gibt keinen Prozess in dieser Liste, der an einem Deadlock beteiligt wäre. Und da haben wir jetzt hier nochmal die formale Beschreibung. Ja, mit markiert meine ich, in dieser Beschreibung meine ich so grün durchgestrichen, das ist markiert. Ja, ich suche einen unmarkierten Prozess, am Anfang sind die alle unmarkiert, und dessen Anforderungen sollen komplett erfüllbar sein. Das ist das, was wir jetzt gemacht haben, immer dieser Vergleich der Anforderungszeile mit dem Restvektor. Ja. Und wenn ich so einen finde, dann mache ich insgesamt weiter. Wenn ich keinen finde, dann höre ich an der Stelle auf. Ja, dann endet der Algorithmus, wenn ich also keine mehr finde, wo die Anforderungen erfüllbar sind. Ansonsten mache ich weiter und sage eben jetzt, ich simuliere die Rückgabe aller belegten Ressourcen. Das heißt, ich addiere auf den Restvektor die aktuelle Belegung drauf. Das ist jetzt einfach nur formalisiert in dieser Zeilen-Spalten-Sprache. Ja, das ist halt die ite Zeile der Belegungsmatrix, die wird da drauf addiert.
Ja. Kann es da nicht passieren, dass ich durch eine unglückliche Folgeprozesswahl trotzdem im Deadlock ende?
Nee, das kann angenehmerweise nicht passieren. Wenn Sie eine Möglichkeit finden, da durchzugehen durch den Algorithmus, dann wird es auch jede andere funktionieren, die Sie beginnen können. Ja, weil mit jeder Bearbeitung, mit jedem Schritt, wird ja praktisch der Restvektor größer. Wenn Sie da Schritte drin hätten, wo der Restvektor auch kleiner werden kann, weil Sie so eine Art Tausch machen, Sie geben zwar was zurück, aber Sie nehmen irgendwas anderes dafür, dann könnten Sie tatsächlich in Probleme reinlaufen, dass die eine Reihenfolge geht und die andere nicht. Und dann könnten Sie am Ende nicht entscheiden. Ja, dann würden Sie nur sehen, es ist nicht gegangen, aber vielleicht würde es ja anders gehen. Das Schöne ist hier, Sie müssen nicht alle Varianten durchprüfen. Wenn Sie eine Variante gefunden haben, wo Sie meinetwegen zwei Stück markieren können und den dritten und vierten können Sie nicht markieren, dann wissen Sie, die ersten beiden sind gut und die anderen beiden sind im Deadlock beteiligt. Sie brauchen dann nicht noch nach alternativen Wegen suchen. Sie machen das Verfahren nur einmal durch und das Ergebnis, was Sie da kriegen, ist eindeutig. Kann man auch beweisen, also ist einfache Rechnerei, aber liegt im Wesentlichen daran, dass Sie in jedem Schritt den Ressourcenrestvektor vergrößern. Und damit können Sie die Auswahl der möglichen Prozesse ja nur vergrößern und nicht verkleinern. Ja. Und wenn wir das gemacht haben, dann wird der Prozess eben markiert und das sagt dann, das ist nicht Teil eines Deadlocks. Und dann wiederholen wir das Ganze und das machen wir eben so lange, bis wir da in Schritt 2 praktisch nichts gefunden haben und abbrechen müssen. Und wenn das Ergebnis dann dasteht, dann guckt man einfach, welche Prozesse habe ich nicht markiert. Ja, hier in dem Beispiel sind solche nicht übergeblieben. Wenn wir annehmen, es wären noch welche geblieben, die jetzt nicht durchgestrichen, also nicht markiert wären, dann wären das die Problemprozesse gewesen, die wären im Deadlock. Okay, als letzte Folie für heute nochmal die fünf Philosophen. Ja, für die Philosophen, weil es sich da um jeweils nur einmal vorhandene Ressourcen handelt, ist es eigentlich ein bisschen überdimensioniert. Weil dieses Verfahren ist eben gedacht für eine Situation, wo wir mit mehrfach vorhandenen Ressourcen arbeiten. Aber Sie können das natürlich trotzdem auch mit einfachen Ressourcen machen. Die sehen dann eben so aus, dass der Ressourcenvektor zum Beispiel einfach so ein Einser-Vektor ist, der überall eine Eins hat, ja, weil es jede Ressource einmal gibt. Und wenn der Algorithmus was taugt, muss er natürlich auch für Trivialvarianten, wo es alles nur einmal gibt, funktionieren. Die aktuelle Belegungsmatrix ist dann einfach so eine Diagonalmatrix, wo auf der Hauptdiagonale jeweils eine 1 steht. Das heißt eben, der erste Prozess hat die erste Ressource, die es einmal gibt, einmal reserviert. Und die Anforderungsmatrix ist im Prinzip so rechts geschiftet. Ja, ist dieselbe Matrix, nur es ist links, ist ein Linksshift. Ja, weil eben immer die Nachbarressource benötigt wird. Und man sieht direkt, dass das an der Stelle, dass es nicht funktionieren wird, weil der Restvektor der Nullvektor ist. Also in der Situation, in der die Philosophen alle schon ihre rechte Gabel genommen haben, haben wir eben eine Belegung, die deutlich macht, jeder hat eine Gabel genommen. Und wir haben einen Restvektor, der sagt, es sind keine Gabeln mehr da, die sind alle genommen. Ja, und damit kann natürlich keine einzige Zeile der Anforderungsmatrix erfüllt werden, weil da überall eine 1 drin steht und es passt nie in diesen Restvektor rein. Ja, und damit ist klar, direkt im ersten Schritt bricht dieser Algorithmus praktisch ab, weil wir keinen einzigen Eintrag finden und das Ergebnis ist dann, alle Prozesse, die in der Matrix drin sind, sind am Deadlock beteiligt. Ja. Also wir werden dieses Verfahren auch nochmal üben, entweder ja wahrscheinlich im Rahmen einer Übungsaufgabe, ansonsten werden Sie es auch spätestens dann in der Probeklausur nochmal sehen, aber ich denke, dass wir haben ja nächste Woche keine Veranstaltung, ne? Da ist irgendwie, was ist da? Warum? Pfingsten. Okay, also in 2 Wochen sehen wir uns irgendwie wieder und dann machen wir vielleicht in der Übung, machen wir zu beiden Algorithmen, auch mit diesem Ressourcenzuordnungsgraph, machen wir dann Übungen und das sind schöne, dankbare Aufgaben, weil sie ja relativ stupide als Algorithmus umgesetzt werden können. Also die empfehlen sich vor allem für alle, die vielleicht Verständnisprobleme mit dem einen oder anderen Teil des Stoffes haben, weil diese Aufgaben kann man bearbeiten, ohne irgendwas wirklich verstanden zu haben. Das ist immer eine Klausur, setzt sich ja immer so aus ein paar Fleißaufgaben und ein paar verständnisbasierten Aufgaben zusammen. Das werden Sie dann in der Probeklausur nochmal sehen, was für ein Mix ich da fahre. Ja, dann war's das für heute.